Draftcast Nummer 214. Wir sind zurück und während im Hintergrund Roman John die imaginären Treppen in Philadelphia zu Eye of the Tiger hochläuft, begrüßen wir euch nach einer Kunstpause zur Draft Coverage bei derdraft.de. Ich bin offensichtlich nicht alleine. Hallo Roman, grüß dich.
Hi, also bis jetzt war es nicht offensichtlich, weil ich glaube, ich habe mich still genug gehalten, dass man mich nicht gehört hat. Aber ja, natürlich bin ich auch wieder zurück. Der verlorene Sohn ist zurückgekommen. Ich musste mir eine persönliche Auszeit leider letzte Draft-Season nehmen. Aber ja, Draft-Coverage macht Spaß. Dementsprechend bin ich auch wieder zurück. Und dieses Jahr haben wir was ganz Besonderes vor. Und das würde ich jetzt mal wieder dem Christian überlassen, weil er da auch den alles entscheidenden Tweet gestern rausgehauen hat.
Ja. Wir haben eine Live-Coverage dieses Jahr. Schocker. Und das Coole ist, wir werden es dieses Jahr tatsächlich, und das ist eine Sache, über die Roman und ich tatsächlich schon vor 2 Jahren gesprochen haben, bevor dann diese Pandemie eingeschlagen ist. Wir werden uns tatsächlich vor Ort treffen. Das heißt, Nicolas Martin kann uns die Tacker physisch ins Gesicht hauen. Ich habe an dem Montag danach schon einen Termin beim Arzt beantragt. Von daher, genau, also wir treffen uns mit dem angesprochenen Team in Marburg, sprich Roman, Nicolas Martin und der sehr geschätzte Jan Wegwerth, den ihr hoffentlich alle auf Twitter folgt und bei Jan auch dessen Blogposts ihr hoffentlich alle verschlungen habt während der College-Saison und auch während der Draft-Saison ihr lesen werdet. Genau. Wir treffen uns in Marburg, machen da 3 Tage einen Stream. Zur Info, das ist tatsächlich keine Show in dem Sinne, wo wir Gäste vor Ort haben können, was primär an der Pandemie und an den Räumlichkeiten liegt. Wir sind total dankbar, dass wir das in Kooperation mit dem Marburger Gamesound machen können, die ja unter anderem auch die Heimspiele der Marburg Mercenaries in der German Football League produzieren, die dann unter anderem mit ziemlicher Sicherheit wieder von Nicola und mir im Sommer kommentiert werden. Genau, also haben wir richtig Bock drauf, dass wir uns da vor Ort sehen. Ich bin guter Hoffnung, Roman, dass wir uns in den 3 Tagen physisch vor Ort nicht so auf den Nerven gehen, dass der 3. Tag nur noch ein Haten gegeneinander wird. Aber ich habe da sehr, sehr große Lust drauf. Zumal, wie gesagt, wir sind da mit der Idee schon ein bisschen länger schwanger.
Ja, und ich sag mal, die ursprüngliche Idee war, dass wir uns bei einem zu Hause treffen. Und das ist dann so ein bisschen ausgeartet, dass wir jetzt, ich sag mal, ein semi-professionelles Studio bekommen, dort in Marburg. Ja, alles sehr aufregend, wird, ich hoffe, sehr, sehr cool. Ich meine, Spaß werden wir sowieso haben, weil Draft, ja. Und darüber sprechen und wir machen das halt nur mal aus Spaß. Ja, wird eine coole Nummer, schaltet gerne ein. Bitte denkt nicht, dass ihr da uns besuchen könnt, bitte, bitte. Wie gesagt, liegt zum einen an der Pandemie, zum anderen, das ist halt nur ein Studio,
ja,
das wir da gestellt bekommen. Dementsprechend bleibt zu Hause, schaut uns zu, chattet mit, wird mit Sicherheit eine lustige Zeit über die 3 Nächte und den einen Abend, die 2 Nächte und den einen Abend.
Genau, hat sich tatsächlich mit Marburg so entsprechend ergeben, eben auch weil wir die Jungs vom Marburger Gamesound, den ihr gerne auch auf Facebook einen Like da lassen könnt. Speziell Nicole und ich kennen die Jungs halt sehr, sehr gut, weil sie halt die Produktion da in Marburg machen und einfach Profis sind in vielen Dingen. Hashtag das Video ist technisch vom technischen Ablauf her nicht auf meinem Mist gewachsen. Dickes Danke da an den Peter, der das gemacht hat. Und an Scotty, der uns da dann quasi die 3 Tage, die beiden, die uns dann die Technik schmeißen werden. Und ja, freuen wir uns drauf und wird cool. Und genau, bis dahin, ich denke, Roman, das ist jetzt auch nicht das riesige Geheimnis, werden wir wieder unsere, in Anführungszeichen, Standard-Podcasts machen auf jeden Fall. Das heißt Positions-Podcasts, im Idealfall mit 10 Spielern und genau, die wird es dann idealerweise jede Woche geben. Es kann sein, dass wir mal eine Woche aussetzen werden. Das hängt manchmal ein bisschen mit Zeit und Stress und Ähnlichem zusammen. Aber das ist der Plan.
Genau. Und deshalb würde ich sagen, wir haben genug vorgeredet. Heute nehmen wir uns die Quarterbacks vor, weil ich glaube, wir fangen tatsächlich jedes Jahr immer mit den Quarterbacks an.
Genau, ich hätte tatsächlich noch eine kurze Anmerkung.
Ja, natürlich.
Wir finden es total geil, wie die Draftbubble in den letzten Jahren gewachsen ist. Und wir würden es jetzt tatsächlich vor dem Podcast so machen, wir reden heute über die Quarterbacks. Wenn ihr zu der Klasse Anmerkungen habt oder wenn ihr Fragen habt oder sagt, ey Christian, wie kommst du denn auf die Idee, dass der Arm von Spieler XY so total mies ist, dann schreibt uns die am besten unter den geposteten Podcast oder schreibt uns das per Twitter an @chris5sh oder an @maschemist, hätte ich jetzt gesagt, aber das ist der Einzelmaschemist.
Maschemist-Unterstrich,
ja, das hätte man wissen können. Genau. Schreibt uns da gerne euer Feedback dazu. Und wenn ihr tatsächlich noch Rückfragen habt zu unseren Einschätzungen, die heute vermutlich auch wieder konstant zwei Runden auseinander liegen, dann schreibt uns das. Und dann gehen wir da quasi beim nächsten Mal vor dem nächsten Podcast drauf ein, wo wir dann logischerweise über eine andere Positionsgruppe sprechen. Ein letzter Satz noch. Ich bin zwar überzeugt, dass die Leute das von uns und speziell von mir kennen. Draftbewertungsskala 1,0 ist die höchste mögliche Grade. 3,5 wäre Mitte dritte Runde. 4,7, 4,8 wäre Ende vierter Runde und so weiter.
Also grundsätzlich, wir geben den Spielern eine, zweistellige Zahl. Eine Zahl vor dem Komma, eine Zahl hinter dem Komma. Die Zahl vor dem Komma gibt an, in welcher Runde wir den Spieler draften würden. Die Zahl hinter dem Komma, wo in dieser Runde wir ihn draften würden. Also sprich, je niedriger die Zahl hinter dem Komma, desto früher in der Runde. Also im Endeffekt 2,0 ist dann effektiv an der Grenze zwischen erster und zweiter Runde. Und wie ja Christian schon meinte, 2,5 zum Beispiel dann Mitte der zweiten Runde.
Genau, das sind die Basics. Und ja, Quarterbacks, Roman, Tradition bei uns. Hat auch was damit zu tun, dass es die Position ist, die vielleicht von der Combine am wenigsten im Sinne der sportlichen Drills oder dieser Measurements beeinflusst wird. Klar, Handgröße oder wie groß kommt ein Spieler rein. Und die Athletik spielt immer eine Rolle, aber bei den Quarterbacks geht es noch um viele andere Dinge.
Und viele Quarterbacks laufen ja mittlerweile gar nicht mehr die ganzen Drills durch.
Genau, die sind da primär wegen der Interviews, weil wegen dieser medizinischen Untersuchungen, die halt mehr oder weniger Pflicht sind. Und laufen vielleicht noch die 40 und lassen es dann gut sein. Genau. Combine ist auch nicht mehr so weit weg. Es ist Zeit vergeht. Aber lass uns jetzt wirklich mal in die Spieler gehen.
Klar.
Vorrede genug. Und spektakulär, ich weiß, wir gehen normalerweise alphabetisch von oben nach unten. Kleine Reminiszenz an die Sport 360 College Quarterbacks von letztem Jahr. Wir fangen jetzt bei den Quarterbacks tatsächlich auch wieder hinten an, in dem Fall. Nachnamen, Technik. Und da fangen wir an mit dem Rekordhalter. Und das ist Bailey Zappi von Western Kentucky, ein Senior, 6'0", 213, ein 98er Jahrgang. Für mich ist es ein akkurater, aber, und das ist das große Problem, das ich habe, weak-armed Quarterback, also mit dem stärksten Arm. Weswegen, und Roman, das wird dich jetzt schocken, weil du kennst ja meine Affinität für weak-armed Quarterbacks. Ich habe ihn tatsächlich nur mit einer 5,6 auf meinem Board. Also Mitte der fünften Runde. Ich habe ihn schon deutlich höher gesehen, aber ich werde dazu kommen, warum er da steht. Ist für mich in einem Satz ein Air Raid Quarterback mit guter Präzision und borderline brauchbarem NFL-Arm. Die physischen Tools sind meiner Meinung nach insgesamt zu dünn und die Präzision zu wenig konstant, um ihn höher zu raiden. Kommt aus Texas, war bei Western Kentucky in Transfer vom Houston Baptist, wo er ziemlich viel eingerissen hat quasi. Bei Houston Baptist 2021 Conference USA MVP, hat die NCAA in Passing angeführt mit 427 Yards pro Spiel und hat die meisten Touchdown-Passes in einer NCAA-Saison, einen Rekord im Bowl-Game gebrochen, nämlich mit satten 62 Touchdown-Pässen. Sneaker würden sagen, da brauchen gewisse Teams aus der NFC East 2 Jahre für. Ist über seine Karriere ein 70% Passer mit 8,7 Yards pro Versuch, 62 Touchdowns, 11 Picks. 9,5, 9, 3 Viertel Hände beim Senior Bowl gemessen, damit also auch in einem guten Bereich. Generell ist so 9,25, 9,5 wünscht man sich gerne, ist aber auch mitunter dann abhängig, führt das zu Fumbles, wie auch immer, aber er ist da auf jeden Fall im grünen Bereich. Was ich bei Bailey Zappi mag. Ich mag seine Release, er kann aus dem Lauf herauswerfen, er hat eine relativ gute Downfield-Präzision, Arm ist okay genug, kann den zweiten Read finden, kann sich in der Pocket bewegen und quasi diesen Step-Up machen, kann Wide Receiver in Stride anspielen, das heißt in vollem Lauf, dass die Bewegung voll mitnehmen können und die Yards After Catch machen können. Und mir hat er über die Mitte gut gefallen. Negativ bei Bailey Zappi. Ich bin kein Fan von seiner Technik, ist ein reiner Armthrower, hat nie gelernt, irgendwie den gesamten Körper zum Werfen einzusetzen, was mich tiltet irgendwie, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein, dass wir da immer noch 2021, 22, sorry, immer noch mit rummachen. Ich finde den Arm limitiert. Ich mag seine Physis nicht. Ist kein Runner. Athletik ist eher mehr. Und dazu kommt, dass er halt mit 6-0 einfach auch undersized ist. Und das trägt halt dann mitunter zu den Problemen bei. Er hat einen ziemlich langsamen Ballspeed, fand ich. Sehr, sehr viele Half-Field-Reads in dieser Western Kentucky Offense, die ziemlich Air-Raid-lastig war und da auch eine relativ extreme Version davon. Ich habe ihn selten unter Druck gesehen, die O-Line war gut, da werde ich mit Sicherheit nochmal reingehen und nochmal mir den anderen anschauen. Und er ist halt auf FBS-Level letztlich ein Mondia-Starter. Ja, Houston Baptist ist da einfach ein Level drunter. Und also meine Conclusion bei Zappi ist, wie gesagt, Roman kennt meine Liebe für weak-armed Quarterbacks mit einer gewissen Präzision, aber die ist mir halt nicht gut genug bei ihm und die physischen Tools reichen mir halt nicht. Deswegen gute Bailey Zappi von Western Kentucky bei mir mit einer 5,6 auf dem Board.
Okay, ich habe ihn mit einer 4,8, weil mir dann offensichtlich seine Accuracy besser gefällt, als du sie hast, weil ich sehe sie dann schon im Bereich gut bis sehr gut. Und du hast es eben angesprochen, Fußarbeit ist halt recht steif bei dem, was er da beim Werfen anstellt. Und trotzdem hat er eben schon eine recht gute Accuracy, ein gutes Ballplacement. Man sieht ihn kaum schlechte Entscheidungen treffen, aber er ist halt limitiert. Ist natürlich dann auch so ein bisschen die Frage, du hast die Offense angesprochen, sehr offene Offense mit ja, im Endeffekt einfach immer Wide Receivers, die frei sind irgendwo auf dem Spielfeld, die man dann eben finden und anwerfen muss. Allerdings erfindet sie dann eben auch. Ich sag mal, beim Bailey Zappi gucken sind mir so zwei Namen in den Kopf geschossen. Der erste offensichtlich Luke Fork, an den sich Christian mit Sicherheit noch erinnern wird. Halt im Endeffekt aus einer sehr ähnlichen Offense kommend bei Washington State. Hat in der NFL so gar nicht funktioniert, muss man dazu denn sagen. Der zweite Name, der mir bei ihm eingefallen ist, Case Keenum. Eben auch undersized, nicht der kräftigste Wurfarm, der das dann aber eben geschafft hat, sich über die Jahre als Backup in der NFL zu etablieren. Ist das Wort, das mir jetzt gerade nicht einfallen wollte. Also bei Bailey Zappi, ich sehe definitiv das Potenzial, dass er ein High-End Backup wird bis Low-End Starter. Kann aber natürlich auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Ich würde denken, eben Ende vierter Runde kann man ihm die Chance geben, ihn dann zu draften.
Würde ich nicht hassen. Und ich meine, es gibt, also wenn man selbst sagt, du willst die Karriere von Case Keenum haben, würde ich vermutlich unterschreiben. Also, weil er hat einfach limitierte Tools, das ist nun mal ein Stück weit so, aber Keenum hat halt, also ich meine, nochmal, es ist brutal schwer, das zu beurteilen. Aber bei Keenum habe ich halt immer den Eindruck, wenn er auf dem Platz ist, dass er halt einer der smarteren Quarterbacks war. Mhm. Ja. der halt genau wusste, wo er mit dem Ball hingeht. Und das ist ja Seppi ein Stück weit zumindest.
Und ich meine, der Name Case Keenum ist mir halt wirklich von der Spielweise und von den Tools her gekommen.
Mhm.
Und dann natürlich hinterher so die Connection, ne, seinerzeit hat der bei Houston ja im Endeffekt auch in der gleichen Offense gespielt wie Seppi jetzt oder Fork bei Washington State, eben auch extrem spreadig. Ich meine, ich weiß es gar nicht, ob Keenum in seinem letzten Jahr am College in Anführungszeichen nur der Passing Yards Leader am College war oder ob er da tatsächlich auch einen Rekord gebrochen hatte. Also war eben auch so eine extrem passlastige Offense, in der er damals gespielt hat, Keenum am College.
Keenum hat definitiv ein paar Rekorde gebrochen. Also das kann ich dir garantieren. Ich kann dir nicht mehr sagen, welche es waren.
Mhm.
Aber das, da bin ich mir zu 100% sicher. Und es war eben halt auch so eine extreme Air Raid. Viele spielen ja, sag ich mal, eine etwas lauflastigere oder so eine, also eine Abversion davon. Aber es gibt halt noch die halt wirklich die extreme Version spielen. Und Western Kentucky hat da definitiv dazu gehört. Das macht es im Übrigen auch, also auch die Spannung und den Spaß tatsächlich gerade bei den Quarterbacks halt aus. Im Sinne von, dass du halt viele unterschiedliche Schemes sind, auch wenn vieles logischerweise gemischt ist und du hast Elemente aus anderen Bereichen, aber ja, Bailey Zappi, interessanter Spieler, hat durchaus Spaß gemacht, den jetzt anzuschauen. Du hast ihn mit einer 4,8 Ende vierte Runde, ich habe ihn Mitte Runde 5 mit einer 5,6. Und damit würde ich vorschlagen, gehen wir dann tatsächlich zum nächsten Spieler rüber und das ist Malik. Hello, my draft grades will be all over the board. Willis, Quarterback von Liberty. Ist das nicht schön?
Ja, wird seit letztem Sommer schon als potenzieller First-Round-Pick gehypt.
Ja. Liberty jetzt nicht zwingend für dünnes Eis. Also, sagen wir es mal so, der Name spricht vielleicht nicht zwingend für die Freiheit, die dort an dem College gelebt wird, im Sinne religiöser Toleranz, aber das könnt ihr dann mit Jan Wegwerth besprechen, der sich dann noch besser auskennt als ich. Malik Willis, 6'0", 220, Quarterback von Liberty, ein Transfer von der University of Auburn, Redshirt Senior, hatte ich vergessen, 99er Jahrgang, ist ein Improvisierer mit guter Athletik und massiv raw. Ich habe keine Ahnung, wo ich ihn graden sollte. Ich habe hier mit einer 2,8 auf dem Board, also 2,8 Ende zweiter Runde. Ist für mich, was den Floor betrifft, kann der innerhalb von 3 Jahren aus der Liga draußen sein. Auf der anderen Seite denke ich mir, boah, was die Ravens mit Tyler Huntley gemacht haben, wenn du einen guten OC hast, dann vermute ich nicht. Ceiling ist für mich Tyrod Taylor. Es ist halt echt doof, dass das der gute Tyrod da immer ein bisschen verhalten muss. Aber Tyrod Taylor mit besserer Athletik und Physis. Wobei man nicht unterschätzen sollte, wie smart Tyrod Taylor ist. Aber das kann ich bei Malik Willis nicht einschätzen. Kommt aus Atlanta, Georgia. Wie gesagt, Auburn Transfer, hat 2019 nicht gespielt. Sein Onkel James Anderson war dann hat 11 Jahre in der NFL gespielt, als Linebacker allerdings. Ist eine halt eine Zone Read Spread, High RPO Volume Offense, also viel Run-Pass-Option. Und hat einen BA in interdisziplinären Studien gemacht. Ist von seinen Statistiken her über die Karriere 62% Passer, knapp 63% für 8,4 Air Yards pro Versuch, 48 Touchdowns und 18 Würfe, die abgefangen worden sind. 9,5 Hände hat er beim Senior Bowl gehabt. Was mir gefällt, er hat eine Quickness, er kann sich bewegen, die Athletik ist offensichtlich, Antritt ist geil. Entschuldigung für das Wort, aber das ist schon outstanding. Er hat Wow und Highlight Throws drinne. Beste Würfe sind für mich die Sidearm-Dinger nach links. Release ist gut und auch quicker in 2021 als in 2020 gewesen. Ich hatte den Eindruck, dass der Arm noch mal ein bisschen besser geworden ist. Schöne Play-Action-Bewegungen, gute Geschwindigkeit auf kurzen Pässen, Kann wie gesagt Spot Throws machen. Das ist auch mit seiner größte Qualität als Passer. Hat auch eine gute Geschwindigkeit auch bei tiefen Pässen. Dropback Steps sind weitestgehend sauber. Bewegt sich gut in Traffic quasi, erkennt Running Lanes. Kann improvisieren. Offensichtlich ist ein Baller ohne Angst und hat einiges an Upside. Negativ tatsächlich. Er hat eine Sideline Release und ich weiß halt nicht, also als Philip Rivers Fan werde ich da nie ein zu großes Fass aufmachen, aber er ist halt auch nur 6-0. Das heißt, er ist halt auch wieder undersized. Der Arm ist gut, nicht auf dem Elite-Level. Pässe nach außen sind oft zu tief. Die tiefe und mittlere Präzision, vor allem über die Mitte, ist für mich ein Fragezeichen. Da hat er außen für meinen Geschmack besser ausgesehen. Liberty hat brutal viel mit Bootlegs und Rollouts gearbeitet und das hat ihm sichtlich geholfen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist, was er mit seinem hinteren Fuß bei den Releases macht. Das sieht extrem komisch aus. Und er hatte halt auch keine konstanten Füße in dem Sinne. Die tiefe Release hatte ich schon angesprochen. Das ist für mich echt ein Problem. Und ich glaube, dass er in der NFL damit noch mehr Probleme bekommt, weil da einfach Bälle runtergeschlagen werden. Unterstrichen ist bei mir, hält den Ball sehr lässig, insbesondere wenn er Pocket läuft, in dem Druck zu spät war und hat halt grundsätzlich ein bis zwei richtig dumme Würfe pro Spiel drin. Pocket Awareness war ich kein Fan von. Ja, und die letzte Frage ist halt neben dessen, dass er zu viele Hits nimmt, aber da haben wir später auch noch einen Quarterback, der das Ganze auf die Spitze getrieben hat, der quasi den Logan Thomas Non-Hit Awareness Award of the Year bekommen hat, ist halt, reicht die Präzision. So, also er ist für mich einfach noch kein präziser Quarterback, kaum einen Ball, ohne dass der Receiver halt adjusten muss und er hat extrem wenig über die Mitte geworfen. Ganz ehrlich, wenn sich jemand in Malik Willis verknallt in die Athletik und sagt, ich krieg die Präzision von ihm hin und mich stört nicht, dass er nur 6-0 ist, dann kannst du den früher draften als mit der 2-8, wo ich ihn jetzt habe. Ich habe zu viele Fragezeichen, Roman, um ihn viel früher zu nehmen. Also wenn ihn jetzt jemand Mitte zweite nimmt, bin ich glaube ich fein. Wenn ihn jemand Ende der ersten nimmt, dann kann ich sagen, okay, wenn du es als Luxus-Pick machst, weiß nicht, Brian Gutekunst, ob der vielleicht nochmal einen Quarterback will. Aber so geil, wie ich ihn halt auch mitunter fand, so spaßig, so viel Bauchziehen hatte ich halt neben der halt auch. Jetzt bin ich gespannt, wo du ihn hast.
Ja, also da sind wir uns sehr, sehr einig. Ich habe ihn mit einer 3,0. Also effektiv in der gleichen Range wie du. Was ich glaube, keiner von uns beiden öffentlich gemacht hat. Ich habe ja den guten Herrn Schimmel im Dezember im Westerwald einmal besucht für ein paar Tage. Und in diesen paar Tagen, die ich dort war, habe ich dann unter anderem eben mir Malik Willis angeschaut. Und gleich der allererste Wurf, den ich von ihm gesehen habe, war halt so ein komplett lächerliches Ding. Ich weiß gar nicht, 40, 50 Yards die linke Seitenlinie runter, perfekt in die Hände seines Wide Receivers. Mit dann aber auch absolut grauenhafter Fußarbeit beim Wurf. So dass ich dann das Video angehalten habe, gesagt habe, Christian, komm mal her, guck dir das mal an, wie kann man bitte so einen Pass werfen, der dann so genau da ankommt. Also, der hat halt unglaubliche Highlight-Plays in seinen Tapes drin, was dann schon so ein bisschen seinerzeit an Patrick Mahomes erinnert. Aber er ist halt super raw. Also, wie gesagt, die Fußarbeit bei ihm ist absolut grauenhaft beim Werfen. Was dann natürlich auch dazu führt, dass er die Accuracy, die er in einigen Würfen halt zeigt, einfach nicht konstant bringt. Du hast es angemerkt, den Druck nimmt er einfach oft nicht oder erst zu spät wahr. Wenn er denn den Druck wahrnimmt, hat er immer wieder den Football einfach zu lange festgehalten, irgendwie versucht noch irgendwie da rauszukommen, irgendwie ein Play zu machen, anstatt den Ball halt einfach wegzuwerfen. Defenses lesen, also ich habe mir halt aufgeschrieben, dass er gerne Defenders underneath halt übersieht, nicht wahrnimmt, die dann entsprechend in Zone Coverage spielen. Er erzwingt gerne Würfe in enge Coverage, die nicht sein sollten. Aber er ist halt, er hat so viel Upside. Einfach toller Athlet. Der Wurfarm ist, also du hast es angesprochen, er hat jetzt nicht den, ich sag mal, Jamarcus Russell Wurfarm, aber er hat da schon ordentlich Bums in seinem Arm drin. Und er kann halt hier und da zeigen, was, dass er spezielle Würfe einfach machen kann, aber extrem inkonstant, viel bei ihm mechanisch noch aufzuräumen, eben in seiner ganzen Throwing Motion. Eben die Frage, wie wird sich das entwickeln mit der Pressure Awareness, wie er eben den Druck wahrnimmt, das ist offensichtlich etwas Wichtiges, um Quarterback in der NFL zu spielen. Er braucht halt noch Arbeit. Er braucht noch Arbeit, er braucht noch Zeit, aber er kann richtig gut werden. Aber zu viele Fragezeichen für mich dann eben auch, sodass ich dann mit der Grade bei der 3,0 gelandet bin.
Was glaubst du, wo seine Range anfängt?
Ich denke schon, Ende der ersten Runde. Mhm. Es hängt halt eben das, was wir halt überhaupt nicht einschätzen können, wie sind seine Interviews.
Ja. Ja,
wenn der sich mit einem Team trifft, mit einem Quarterbacks-Coach, mit einem Offensive-Coordinator und die kriegen halt mit, wow, das ist ein super smarter Typ, der hat ein fantastisches Spielverständnis, dann klar. Dann, warum denn nicht ihn Ende der ersten Runde draften, wenn du halt eben denkst, du hast da einen super Athleten mit einem tollen Wurfarm, der eben auch noch vom Kopf her einfach ein tolles Spielverständnis hat und Defenses richtig geil lesen kann und das aus Grund XY einfach am College nicht zeigen konnte, weil der Trainerstab da einfach inkompetent ist, keine Ahnung. Also, ne, wenn das so einfach der Eindruck ist, den du in den Interviews bekommst, dann natürlich, gerade wenn du entweder keinen Quarterback hast oder das Gefühl hast, in ein, zwei Jahren einen neuen Quarterback zu brauchen, warum dann nicht Malik Willis Ende der ersten Runde draften?
Ich bin gespannt. Ich bin brutal gespannt, in welchem Scheme der landet, bei welchem Team. Das wird wie für alle Quarterbacks sehr entscheidend. Kommen wir nun zu dem Spieler mit dem sehr schönen Namen für einen Quarterback, Strong. Es geht, und das wird jetzt viele Leute, die jetzt mir zuhören, überraschend sein, nicht um Christian Strong, dem durchaus guten kanadisch-britischen Quarterback der Cologne Crocodiles, der letztes Jahr eine tolle Saison gespielt hat und auch nächstes Jahr wieder in Köln agieren wird. Kann man sich durchaus mal anschauen, den guten Herrn. Und die Crocodiles als solche, die werden, denke ich, wieder ziemlich gut sein. In einem kurzer Ausblick brutal ausgeglichenen Norden habe ich schon viel Bock drauf. Ist allerdings erst nach dem Draft, und deswegen reden wir über einen anderen Quarterback mit Namen Strong, nämlich Carson Strong. Carson, auch nicht der schlechteste Vorname für einen Quarterback. Von Nevada, ein Redshirt Junior, 6'4", 226, ein 99er Jahrgang.
Ich habe mir Redshirt Senior aufgeschrieben.
Kann sein.
Ich google mal.
Ja, Roman korrigiert das im Zweifel. Genau, ist für mich ein Size Pocket Arm Quarterback mit einem Home Run Hitter ohne Konstanz. 3,3 auf meinem Board. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Roman den niedriger hat, weil wir schon mal über den geredet hatten. Floor ist halt immer so, was ist so das. Das, was wir glauben, was wir am geringsten ist, oder was so der Worst Case ist Tyler Bray, wobei Tyler Bray nochmal einen besseren Arm hatte, aber vermutlich noch, naja, weniger zwischen den Ohren, aber Roman und ich hatten vorher über die 2013er Draft-Klasse gesprochen und so ähnlich gehen meine Grades heute übrigens. Strong Ceiling ist für mich, ist ein Below Average NFL Quarterback mit Highlight Throws. Genau, dem halt die Konstanz fehlt. Hat die Größe, hat gute Statistiken, zu wenig akkurat für mehr. Wissen wir mittlerweile, ob er Richard Junior oder Senior ist?
Junior. Hab da offensichtlich was Falsches eingetippt, beziehungsweise vergessen, das zu ändern, als ich das Profil angelegt habe.
Ja, ist halt manchmal auch Corona-bedingt, da ich das einige dann im fünften oder im sechsten Jahr sind. Ich denke, das wird sich erst nächstes Jahr wieder normalisieren. Strong, wie gesagt, ich habe ihn mit einer 3-3 auf dem Board, kommt aus Kalifornien, Management Major und nein, das hat nicht zu einer niedrigeren Grade bei mir geführt. Hatte eine Knieverletzung vor der Senior-Saison und deswegen, also in der Highschool, deswegen hat er keine Major-Offers bekommen oder von Top Power 5 Schools. Hat seine Highschool-Saison, seine letzte tatsächlich auch deswegen verpasst. War 2020 der Mountain West Offensive Player des Jahres. Und um noch einmal kurz auf seine Highschool-Karriere zu gehen, 21 Double-Doubles als Basketballer in seiner Highschool Kalifornien. Ist über seine Karriere ein 68% Passer mit 7,5 Yards per Average. Nochmal, also wenn du mir 9 oder mehr Yards per Average gibst, bin ich irgendwie glücklich. So alles 8,5 ist so die Regel. Ist jetzt nicht die relevante Statistik auf dem Planeten, aber schaue ich halt schon drauf. 74 Touchdowns, 19 Interceptions, ist beim Senior Bowl mit 9,5 Hände reingekommen, was für einen 6-4 Quarterback relativ klein ist, aber vollkommen okay. Air Raid Offense, Nevada, hallo, Chris Ault, die Offense, aus der damals auch Colin Kaepernick gekommen ist, ist nicht mehr ganz dasselbe, weil Ault natürlich seit ein paar Jahren schon nicht mehr da ist. Der war übrigens ein Jahr in Europa, in Italien, ein oder zwei Jahre. Krass für so eine Legende wie ihn, aber egal, das nur nebenher. Und ist ein reiner Pocket Quarterback. Auf der positiven Seite stehen bei Carson Strong seine Größe. Er kann sich grundsätzlich in der Pocket bewegen. Er macht das insbesondere, wenn er sich nach vorne bewegt, wenn er dann Druck hat. Hat einen ziemlich natürlichen Arm, kann tief werfen, hat absolute Wow-Würfe drin. Ich würde den auf einer 10er-Skala auf den Arm Minimum irgendwie in der 8,3, 8,4 geben. Hat gerade gegen Kansas State im ersten Viertel wunderbare tiefe Pässe geworfen, kann den Ball in enge Fenster prügeln. Also richtig gut. Release auf kurz und mittlere Routen ist gut und schnell. Wobei, guck mal, bei mir steht dahinter in Klammern, die ganze Offense ist ein Mesh oder eine Curl-Route. Sehr viel simpler Kram über die Mitte. Ja, Air Raid. Kann sich tiefe Würfe aus dem Arm schütteln, sprichwörtlich, hat einen schönen Pumpfake. Warum trotzdem nur Mitte, Anfang, dritte Runde bei mir? Hello Air Raid, wenig Fußarbeit beim Wurf, mehr Floater als Striker bei tiefen Pässen, also mehr Derek Carr als... ja, ich bin gerade überlegen, also Andrew Luck ist jetzt auch schon wieder raus aus der Liga.
Mahomes.
Ja, Mahomes oder halt auch Josh Allen, ne?
Ja.
Ja. Er gibt dem Safety halt so viel Zeit rüberzukommen, manchmal spät mit dem Football. Die Release, wenn er tief angeht, ist manchmal, sieht technisch komisch aus. Hin und wieder Krankenhauswürfe für seine Receiver. Das ist ein Wurf, wo ich einen Ball so platziere, wo ich genau weiß, der Safety schlägt 0,2 Sekunden, nachdem der Receiver den Ball fängt, ein. Nicht übermäßig akkurat, kein überragendes Ballplacement, keine Konstanz in der Präzision, reagiert oft spät auf Druck, zudem nicht wirklich mobil. Und das Problem ist halt, der ist schlicht nicht akkurat genug. Diese 68% Passer, die er halt über seine Karriere hat, die wirken halt nicht zum Spieler passend. Ist ein Upside-Spieler für mich, zu wenig Konstanz, 3,3 für mich bei Carson Strong. Und Roman, korrigier mich, ich hatte den Eindruck, du warst auch nicht so hart begeistert von ihm.
Nee, ich hatte ihn mit einer, ich habe ihn mit einer 4,4. Du sprichst es im Endeffekt an, ja, er hat Starter Upside, aber ist halt noch ein Developmental Prospect. Und wirklich so auf einem Niveau, wo ich nicht weiß, ob er jemals einen NFL-Snap spielen wird, weil da eben einiges zu machen ist. Du hast es erwähnt, seine Fußarbeit, er wirft flat-footed, Accuracy ist inkonstant, Pressure Awareness ist schlecht, er zwingt gerne Pässe in Coverage, übersieht Defenders in Zone Coverage. Er hat dann auch die Tendenz, die viele kräftig armige Quarterbacks haben, dass sie Pässe mit zu viel Zip werfen, wenn halt ein einfacher Touchpass reichen würde. Release ist mir etwas zu langsam. er telegrafiert manchmal bei Pass, also sprich, er starrt Receiver zu lange an, sodass entsprechend die Coverage sich darauf einstellen kann, bevor er denn wirft. Ja. Ach so, ja, genau. Und die Athletik hattest du ja auch schon angesprochen. Also er hat halt nicht die Mobilität, um Pass-Rushern irgendwie lang wegzulaufen, sondern die holen ihn dann in der Regel auch irgendwann ein. Aber er hat natürlich seine positiven Seiten. Ich meine, ich habe ihn Mitte der vierten Runde mit der 4,4 und du siehst eben bei Carson Strong, er hat einen sehr kräftigen Wurfarm. Er kann enge Fenster treffen. Er kann eben auch tief mit Accuracy werfen, halt inkonstant. Aber ja, abgesehen von seiner Upside habe ich halt relativ wenig Positives hier auf meinem Zettel stehen. Also die Upside ist da und sie ist sehr hoch, aber ich sag mal, was das Quarterback-Spielen an sich angeht, hat er halt noch sehr viel zu lernen, beziehungsweise sehr viel Verbesserungspotenzial, um es mal positiv auszudrücken. Und deshalb würd ich ihn halt nicht vor dem dritten Tag draften.
Ich muss zugeben, ich bin halt so weit, wenn ich bei einem Spieler ist halt die Frage, wie realistisch man das einschätzt. Also bei Strong kann ich mir halt, also wenn ich sehe, dass er irgendwo eine Starter-Upside hat, dann wird er in der aller Regel halt eine Day-2-Grade von mir bekommen. Das wird sich nachher noch bei einem weiteren Spieler auswirken, über den wir noch reden werden. Er ist tatsächlich nicht der Nächste. Wo ich dann auch eher, das werde ich aber noch erklären, am Ende in Richtung Runde 3 statt Anfang Runde 4 gelandet bin. Aber ja, von Carson Strong, dem Nevada Quarterback, wie gesagt, seine Highlight-Würfe könnt ihr euch definitiv, also ihr könnt euch auch nochmal, wir ermuntern euch immer, euch die Spieler selber anzuschauen, weil dann bekommt man eh ein besseres Gefühl für das, was wo vielleicht Analysten drüber reden. Und wenn dann Leute übrigens kurzer Einschub dann fragen, wie macht ihr das denn oder wo kommt denn an das Tape her? Wir haben tatsächlich leider auch nicht die überragenden Connections, aber gerade bei den Skillplayern, gebt den Namen ein, gebt einen Versus dahinter, also VS, und dann werdet ihr in aller Regel mindestens 3 oder 4 Spiele Cut-Ups auf YouTube finden. So einfach kann man sich das mitunter machen. Und gerade bei Quarterbacks ist auch dieses Jahr wieder viel Tape da.
Würde ich sonst einfach nochmal nachschieben. Jake Barrow. Ja. B-A-R-R-O-W geschrieben auf Twitter. Der hat auf seinem Twitter-Profil ein Pinned-Tweet ganz oben mit eben einem Google-Doc, auf dem zu jedem Spieler im Draft oder zu fast jedem Spieler im Draft eben alle möglichen Tapes auf YouTube verlinkt sind, die man sich dann entsprechend angucken kann. Viele der Tapes sind dann eben einfach nur Offense gegen Defense. Irgendwie so 15 Minuten lang. Man muss dann immer ein bisschen suchen, wo denn der Spieler aufgestellt ist. Bei den Quarterbacks offensichtlich nicht ganz so schwer. Aber ja, es ist einfach eine sehr, sehr schöne Quelle für Tape, dass man sich dann anschauen kann zu den Spielern.
So ist es. Da gibt es immer fleißige Leute.
Desmond Ridder.
Hashtag furchtbare Überleitung. Sehr fleißig war auch Desmond Ridder, denn er hat nicht nur ein Conference Championship Game gespielt, sondern auch in einem Halbfinale. Immerhin die erste schlechte Überleitung für dieses Podcast-Jahr.
Ich ignoriere das einfach.
Das habe ich gemerkt. Mach weiter. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber egal. Egal. Desmond Ridder, Quarterback, Cincinnati, Redshirt Senior, 6'3", 207. Ist für mich ein großer Quarterback, ein nicht so ganz starken Arm gesegneter Playmaker, mit dem ich so gar nicht wahrgenommen worden bin. Und als man dann im SEC oder im Halbfinale gesagt hat, der könnte doch in die erste Runde gehen, und ich hatte ihn damals schon gesehen, habe ich gedacht, okay, meine Augen scheinen nicht so gut zu funktionieren wie die der Analysten, weil ich habe ihn Anfang der fünften Runde, 5,2. Ich sehe es gar nicht bei ihm. Floor ist für mich ein weak arm smart third stringer über mehrere Jahre. Ceiling irgendwie ein high to mid end mobiler backup. Und ja, ich sehe ihn dann einfach nicht als Starter. Genau, ist zusammenfassend wäre bei ihm mobiler und großer Playmaker Quarterback ohne Arm mit schönen Spot Throws, aber einer zu großen Inkonstanz seiner Präzision betreffend. Kommt aus Louisville, Kentucky, war ein Three-Star Recruit, beziehungsweise Rivals hatte ihn nur als Two-Star, 2018 Rookie des Jahres. The Nation's Winningest Quarterback, 44-5 Bilanz, 89,8% seiner Spiele gewonnen, und ist erst der dritte Quarterback jemals, der 44 Spiele in seiner College-Football-Karriere gewonnen hat. Hashtag QB-Wins sind immer noch keine Statistik, aber ich habe es jetzt trotzdem mal aufgeführt. Ist über seine Karriere ein 62% Passer, hat für über 10.000 Yards geworfen, 7,9 Yards pro Versuch, 87 Touchdowns und 28 Interceptions. Kam jetzt hier in der Hände beim Snearball rein. Genau. Um auf die Offense von Cincinnati nochmal zu hassen, ist für mich ein Spread Quarterback gewesen. In einem Movement Scheme, das nicht kreativer ist als viele Offenses, die ich schon im europäischen Raum gesehen habe. Der Unterschied, in Europa trainiert man nur 2 bis 3 Mal die Woche. Deswegen kein Shade auf die OCs in Europa, sondern das ist mehr der Zeit verschuldet. Desmond Ridder. Ich mag seine Release. Er ist ein guter Läufer. Präzision über kurz und über die Mitte grundsätzlich vorhanden, über mittlere Distanzen. Die Dropback-Steps sind gut. Der Arm ist nicht komplett unbrauchbar. Hat den einen oder anderen schönen Floater gegen Zone, in Zonenverteidigung. Hat auch schöne Spot-Throws drinne. Mir haben am besten gefallen seine hohen Würfe auf große Wide Receiver und Tight Ends, insbesondere auf Alec Pierce, der mehrere Mismatches, also der quasi selber das Mismatch war. Kann in der Pocket den Step up machen, allerdings nicht konstant. Ist ein Baller vor dem Herrn, hat keine Angst. Das gefällt mir. Hatte einige gute Momente, auch gegen Alabama. Und er ist vermutlich besser als das Scheme, in dem er gespielt hat. Wobei man sagen muss, dieses Scheme hat halt auch dazu geführt, dass Cincinnati das zweite Mal überhaupt in der Schulgeschichte ungeschlagen war. Von daher sollte man da vielleicht nicht zu sehr haten, aber ja, speziell im Halbfinale war das doch leider relativ dünn. Er wirkt auf mich lean, also wirklich dünn. 207 ist mit Sicherheit auch nicht das Ende der Fahnenstangen und ich gehe nicht davon aus, dass der mit den 207 gespielt hat. Hat eine tiefe Release dafür, dass er 6-3 ist. Die Pässe hängen etwas in der Luft und sind zu lange unterwegs. Da sehe ich halt auch mit das größte Problem. Er ist mobil, er ist grundsätzlich ein guter Runner, reicht die Athletik für die NFL? Kleines Fragezeichen. Ich habe mir aufgeschrieben, alles über 35 bis 40 Air Yards sind halt ein Problem. Hat einige dumme Backfoot-Floater, also vom hinteren Fuß geworfene Bälle, die dann eher so einem Regenbogen Weg nehmen, die dann einfach zu lange in der Luft hängen und dann zu einfach für Defensive Backs zu verteidigen sind. Macht meiner Meinung nach zu wenig mit dem Körper beim Wurf. Keine überragende Präzision und Ballplacement, insbesondere kurz. Hält den Ball sehr lange. Ich fand ihn okay, aber nicht gut gegen Druck. Downfield-Präzision nicht konstant. Und das Letzte, was bei mir steht, halt, dass seine Würfe zur Sideline hin halt oft Interceptions waiting to happen sind. Ja, und Das ist halt so mein Problem. Vielleicht unterschätze ich seinen Arm komplett, vielleicht unterschätze ich seine Athletik komplett. Ich glaube, das ist ein durchaus smarter Quarterback. Aber lieber Roman, du hast es gehört, ich bin mit Desmond Ridder so gar nicht warm geworden. Deswegen habe ich ihn Anfang der 5. Runde mit einer 5-2.
Ja, ich habe ihn mit einer 3,4. Wobei offensichtlich auch ich dann mit dem, was ich da gesehen habe, enttäuscht war, nachdem Ridder ja lange Zeit First-Round-Hype bekommen hat und ihn auch immer noch bekommt.
Ja, also das ist tatsächlich was ich auch gar nicht, also sorry, nicht, also wirklich, selbst wenn ich sage, ich unterschätze ihn in gewissen Kategorien, also das verstehe ich halt wirklich weil er, sorry, ich habe lang genug geredet, aber weil er auch nicht die Upside hat. Also, ja.
Also Upside sehe ich bei ihm schon, also er hat eben Kraft im Wurfarm, er ist ein guter Athlet. ich habe ihn eben auch Würfe mit Antizipation werfen lassen, also im Endeffekt den Ball auf einen Spot werfen, bevor der Receiver aus seiner, ja, aus seiner Break kommt, aus seinem Richtungswechsel herauskommt. Aber ja, du hast eben vieles angesprochen. Also er wirft, um es mal positiv auszudrücken, er wirft gerne 50-50 Pässe auf Receivers, die eigentlich gedeckt sind. Du meintest auch, Pressure Awareness ist okay, würde ich so unterschreiben. Also mal nimmt er es wahr, mal nimmt er es nicht wahr, so gefühlt. Er kann mit Zip, er kann mit Touch werfen. Was mir ein bisschen bei ihm, denke ich, geholfen hat, beziehungsweise was seiner Grade bei mir ein bisschen geholfen hat, ist tatsächlich das letzte Tape, was ich von ihm gesehen habe gegen South Florida, wo mir seine Accuracy besser gefallen hat als in den Spielen davor und wo ich ihn in dem Spiel auch mehrfach nicht einfach nur auf den ersten Read hab gehen sehen, sondern wo er dann tatsächlich auch mal einen zweiten, einen dritten Receiver angeguckt hat, wenn dann der erste gedeckt war, anstatt halt im Endeffekt zu sagen, das ist mein Read, da werfe ich hin, egal was ist. Also im Endeffekt, Ridder hat schematisch noch extrem viel zu lernen. Also er hat in einer sehr simplen Offense gespielt, ohne eben viel lesen zu müssen, was die Defense angeht, die Routenkonzepte seiner Receiver angeht. Also ja, da war eben viel ein Read oder Laufen drin. Oh, aber er hat halt gute Tools. Und ich weiß es, also von dem, was du erzählt hast, glaube ich, unterschätzt so ein Stück weit seinen Wurfarm. Vielleicht überschätze ich ihn auch. Vielleicht ist es auch irgendwo in der Mitte. Mir gefällt auch seine Athletik. Ich denke auch, dass er in der NFL als Runner gefährlich sein kann, First Downs rausholen kann. Er ist auf der leichten Seite. Du hast es erwähnt, das wird mit Sicherheit auch etwas problematisch sein, gerade wenn es darum geht, Tackles zu durchbrechen. Aber ich sehe halt in ihm einen Spieler, der Potenzial hat, mehr als ich das eben bei jemandem zum Beispiel wie Carson Strong gesehen habe, weil ich denke, dass bei Ridder eher das Scheme ihn mehr zurückgehalten hat, als das bei Strong der Fall war.
Ja, mit dem letzten Satz kann ich definitiv mitgehen. Und das macht es halt auch so brutal schwer einzuschätzen.
Ja. Deshalb haben wir effektiv keine Ahnung, aber wir machen das trotzdem.
Ja, ich meine, ich will jetzt nicht schon wieder zu sehr in Relativierung verfallen, aber meine These ist ja immer, dass wir maximal 30% der Quarterbacks halt wissen, weil gerade was Führung, was Lernfähigkeit, was Resilienz betrifft, das sind für mich die drei wichtigsten Qualitäten beim Quarterback, das ist super schwer einzuschätzen. Und bei einigen hört man vom Draft gewisse Sachen, man hört, dass dann Interviews so oder so gelaufen sind. Aber es ist das, was quasi off the field bei einem Quarterback passiert, ist halt so dermaßen entscheidend. Deswegen machen wir das nach bestem Wissen und Gewissen mit all dem, was uns da zur Verfügung steht. Aber auch das vielleicht nochmal Info, weil ich glaube, wir haben es tatsächlich vergessen zu sagen, in den Grades sind Verletzung und Charakter nicht drin. Also es ist eine reine Spielergrade. Eine reine, das haben wir auf Tape gesehen, die Upside schätzen wir ein, das glauben wir, dass der Spieler oder in dieses Scheme könnte er reinpassen, aber wir maßen uns halt einfach nicht an zu sagen, okay, nach meinem Ermessen hast du, also bei mir weiß ich es, du hast jetzt in der Zwischenzeit, glaube ich, auch keinen Doktortitel in der Medizin erworben.
und nee, seit letztem Jahr nicht, nee.
Ja, okay, das ist ein bisschen beruhigend, auch wenn ich dir sicher zutrauen würde. Charakterlich, klar, du hörst das eine oder andere, du nimmst das eine oder andere wahr, aber daraus jetzt zu sagen, das hat bei mir jetzt einen Impact auf eine Bewertungsskala, fanden wir beide schon zu Beginn seit 2014 nicht wirklich brauchbar, deswegen haben wir es rausgeschmissen. Wenn wir was wissen, dann sagen wir das natürlich, klar, aber das ist bitte bei der Grade immer mit zu bedenken. Kommen wir tatsächlich zu einem Spieler, mit dem ich mich Ich meine, gut, das kann ich fast über die gesamte Quarterback-Klasse sagen. Nee, stimmt gar nicht. Das ist der übernächste Spieler, mit dem ich mich schwer getan habe. Mit dem nächsten nicht so sehr. Es geschehen auf Zeichen und Wunder. Es gibt eine Eins vor dem Komma. Und zwar beim nächsten Spieler. Und zwar, das ist Kenny Pickett, der Quarterback der University of Pittsburgh. Ein Richard Senior 6'3, 214, 98er Jahrgang. Ist für mich ein West Coast Quarterback mit guten Anlagen, limitierter Werfer im Sinne, was seinen Arm betrifft. Auf meinem Board steht er tatsächlich, muss ich gerade mal gucken, dass ich das hier richtig habe, mit einer 1,7. Also Mitte bis später in erste Runde. Der Floor von ihm wäre tatsächlich, dass er komplett von dem Speed in der NFL überfordert ist und ihn das relativ schnell in eine Backup- oder weniger Rolle bringt. Ceiling ist für mich ein sehr guter West Coast Driven Passer, der mal am Pro Bowl ranschnuppern kann oder vielleicht sogar mal so eine Saison spielt. Ich hatte ein paar Derek Carr-Vibes, gebe ich zu. Und vom lieben Kollegen Adrian Franke hatte ich jetzt auch schon diesen Teddy Bridgewater-Vergleich gelesen. Bridgewater war für mich deutlich besserer Prospect im College. Aber die Zeit hat auch gezeigt, dass man ihn selbst vor der Verletzung ich ihn etwas überschätzt hatte. Pickett ist ein Jersey Guy aus Oakhurst, New Jersey. Wurde in der Highschool nach der Highschool-Zeit als Nummer 10 Pro-Style Quarterback eingeschätzt. Ist der einzige Pitt Quarterback, der für mehr als 400 Yards in mehreren Spielen geworfen hat. Vater hat Linebacker gespielt. Mutter war eine Fußballerin bei der Kutztown University und auch die Schwester hat Fußball gespielt. Hat vor 2021 bereits fünf Fourth Quarterback Comebacks hingelegt und hält den Schulrekord bei der University of Pittsburgh, wo ja auch der ein oder andere, ich bin der Meinung, Dan Marino ist University of Pittsburgh, aber ich kann mich jetzt echt mega in die Nesseln setzen, hält den Schulrekord für die meisten Passing Yards. Genau, 2021, 62% Passer, beziehungsweise sind die Karrierestatistiken, 62% Passer, 12.300 Yards, 7,3 Yards pro Versuch, 81 Touchdowns, 32 Picks, 9, ein Achtel Hände habe ich mir aufgeschrieben.
Wobei die gar nicht gemessen wurden beim Senior Bowl.
Nee, die sind gar nicht gemessen worden beim Senior Bowl. Also das
Übrigens
wollte er nicht.
Dan Marino, ja, Pittsburgh,
Okay.
Quarterback.
Genau, er hat auf ein Handmeasurement verzichtet. Und will das aber bei der Combine wohl nachholen. Es gab Berichte über sehr kleine Hände. Das ist so die Begründung dahinter. Pocket Quarterback aus einer Spread Offense, viel Empty mit einer überragenden O-Line, zumindest habe ich die so wahrgenommen, in den Spielen, die ich gesehen habe. Ich liebe seine Release, so ein bisschen am Nachziehen, aber sonst alles ganz geil, kann laufen, wenn er muss. Kein furchtbarer Athlet, reagiert angemessen auf Druck, nicht perfekt, aber ich habe da schon deutlich schlechtere Quarterbacks gesehen. Mir gefällt seine Fußarbeit bei den Dropback-Steps, er traut sich über die Mitte zu werfen, er kommt zum zweiten und dritten Read, kann den Ball wegwerfen, hat grundsätzlich eine gute Geschwindigkeit auf dem Ball. Seine Präzision kurz ist gut, Medium sieht auch noch ordentlich aus, aber hat er wenig angespielt. Tief zu wenig geworfen. Und ich mag sein Ballplacement an einigen Stellen. Gegen Georgia Tech hat er auch zwei tiefe, schöne Würfe gezeigt, ist auch mehr Rainbow als Strike-Werfer. Ist unter Druck nicht so shaky wie andere. Nimmt gute Running Lanes, um dem Druck auch auszuweichen. Traut sich da hin und wieder zu viel zu. Wird nicht in der NFL klappen. Da wird der eine oder andere Edge Rusher mit Freude einschlagen. Ich mag seine Mechanics. Das ist so ein bisschen die Kernaussage. Er ist auf der negativen Seite lean, also dünn, Fußarbeit bei manchen Würfen ist nicht existent, wo ich mir frage, was soll das, weil es geht ja schon mitunter. Hat einen sehr breiten Stand, der dann auch echt komisch aussieht. Hat meiner Meinung nach größeres Problem, was die Antizipation betrifft. Der wirft meist ohne, nimmt Druck zu spät wahr. Ist für mich das größte Manko. Also, wie gesagt, wenn er in den wenigen Malen den Druck wahrnimmt, nimmt er gute Lanes, um rauszukommen, aber das ist allgemein, ist es ein großes Problem für ihn. Ist nicht überragend, wenn er improvisieren muss, neigt manchmal zum Underflow nach außen. Arm wirkt für mich ein bisschen limitiert, also ist okay für die NFL, aber ist ein bisschen limitiert. Hat die zweite hatte gegen North Carolina richtig gestruggelt. Die Defense war definitiv nicht gut dieses Jahr von denen. Und was mich auch ein bisschen genervt hat, dass er manchmal so Happy Feet bekommen hat in der Pocket, die eigentlich okay ist. Also wo er eigentlich drinbleiben kann und seine Füße setzen kann, den Wurf anbringen kann, rennt er dann mitunter raus. Ich glaube, Kenny Pickett kann ein guter West Coast Quarterback sein. Oder ein ordentlicher. Der hat da zumindest das Potenzial zu. Und das ist halt einer der wenigen Spieler, wo ich gesagt habe, der hat verglichen mit anderen Spielern der Klasse zumindest eine relativ konstante Präzision. Und ich tue mich mit der Quarterback-Klasse allgemein sehr schwer. Ich glaube, das geht fast allen Analysten, die man so zuhört, so. Aber Pickett hat mir in vielen Spielen gut gefallen. Was mich halt total irritiert hat, dass er halt zum Beispiel gegen eine immer noch sehr, sehr gute Clemson-Defense super ausgesehen hat. Und dann schaust du dir North Carolina und Virginia an, nur mal als Beispiel. Und da hat er zum Teil echt gestruggelt. Und no disrespect gegenüber diesen beiden Mannschaften. Aber ja, das, wie gesagt, es gibt keine einfache Quarterback-Evaluation dieses Jahr. Ich habe Kenny Pickett mit einer 1-7.
Ja, also den Derek Carr-Vergleich kann ich im Endeffekt unterschreiben. Also eben auch jemand, an den mich Pickett sehr stark erinnert hat. Ich habe ihn mit einer 1-8 auf meinem Board sitzen. So viele Punkte, die du gesagt hast, habe ich natürlich auch auf dem Board stehen, wobei ich bei mir auch geschrieben habe, gute Pressure Awareness. Ich würde denken, da haben wir einfach unterschiedliche Plays wahrgenommen und uns das entsprechend dann aufgeschrieben. Ich habe ihn auch mit Antizipation gut werfen sehen. Wie kannst du eigentlich sagen, dass Kenny Pickett kein guter Improvisator ist, wenn er einen Fake Slide macht?
Das Play war Müll. Da gibt's auch für mich, ich bin normalerweise nicht dieser Schwarz-Weiß-Typ, aber das Play war für mich, also smart, aber der Punkt ist halt, als Defender schlage ich halt dann ab diesem Play jedes Mal ein. Jedes Mal. Also.
Ja, aus diesem Grund hat natürlich auch sofort die NCAA das verboten, beziehungsweise die Regeländerung eingeführt, dass dann auch Fake-Slides in Zukunft als ausgeführte Slides gelten dürfen. Also ja, Kenny Pickett ist insgesamt einfach ein guter Quarterback. Er ist limitiert, er hat eben nicht den kräftigsten Wurfarm, bei tiefen Würfen muss er dann eben etwas länger ausholen, hat dann entsprechend auch eine etwas längere Release da. Ich meine, er hat sich offensichtlich beim bis zum Senior Bowl schon auf 221 Pfund hochgefuttert, was eigentlich bei 6'3 schon mal eine ordentliche Masse ist für einen Quarterback. Aber er hat eben bei Pitt recht leicht gespielt. was man dann eben auch gesehen hat. Aber er ist eben jemand, der mit seinen mit seinen Füßen, wollte ich jetzt schon sagen, so einfach als Runner auch Plays machen kann. Er ist ein akkurater Passer. Er ist halt nicht dieser Slam Dunk Franchise Quarterback Prospect. Deshalb also eben dieser für mich eben sehr passende Vergleich mit Derek Carr. Du kannst mit ihm Erfolg haben, wenn, vorausgesetzt natürlich, dass er sich positiv entwickelt, wenn er in die NFL kommt und weiter an sich arbeitet. Aber er wird halt nie irgendwo zu den Top Quarterbacks, es ist eben sehr unwahrscheinlich, dass er jemals zu den Top Quarterbacks in der NFL zählen wird. Und deshalb habe ich ihn dann eben auch nur Ende der ersten Runde mit der 1,8.
Ich muss zugeben, Derek Carr hat mich ziemlich impressed. Es ist natürlich, also ich, Es ist natürlich.
Ja, du würdest jetzt vermutlich nicht sagen, Derek Carr ist ein Top 5 Quarterback in der NFL.
Nee.
Sondern mehr so zum Ende der Top 10, gerade außerhalb der Top 10, so die Range eher.
Ja, und er galt ja lange Zeit als weit dahinter. Aber ich hatte ja dieses Jahr tatsächlich die Freude, mich dann halt auf NFL-Spiele vorbereiten zu dürfen und müssen durch die Kommentare in der Endzone bei der Zone. Und das ist halt, ich war wirklich impressed, was der Ende der Saison gespielt hat. Und er hat halt gefühlt fast nur Hunter Renfrow gehabt. Vor allen Dingen zu den Zeiten, als Darren Waller halt draußen war. Und ja. Also Derek Carr in der allgemeinen Debatte eher noch unterschätzt.
Kenny Pickett.
Ich müsste nochmal in die Grades gucken, aber ich glaube, dass wir Carr auch in der ähnlichen Range, wo wir jetzt
Pickett hatten. Ich glaube, ich hatte ihn 1-9.
So rum. Von einem Quarterback, der gar nicht mal so einfach, also wo wir jetzt zumindest relativ ähnlich waren, zu einem, wo ich mich echt brutal schwer mitgetan habe. Und ich habe tatsächlich, bin heute nochmal ins Tape reingegangen vor der Aufnahme. Auch weil ich nicht verstanden habe, dass der Junge First Round Hype bekommt. Sam Howell, Quarterback North Carolina, ein Junior 6-0-2-21, hat die Rücknummer 7 getragen. Ist für mich ein mobil, undersizeder Baller mit guten Spot-Throws, der immer noch ziemlich ungeschliffen ist. Und jetzt kommt dieser Satz, den ich eben gesagt habe, wenn ich glaube, dass man einem Quarterback eine Offense bauen kann, dass er starten kann, dann kriegt er ein Day-2-Rate. Deswegen bei mir mit einer 3,8. Bei mir steht auch auf dem Floor, dass das Spiel gegebenenfalls für ihn viel zu schnell sein kann. Und dass das Ceiling quasi für mich ein Low-to-Mid-End-Mobile-Starter. Ist für mich in einem Satz ein Backyard-Quarterback-Baller mit wenig Konstanz in Sachen Präzision, undersized und limitierten Tools. Kommt auch aus North Carolina, war damals ein massiver Get für den Trainerstab von North Carolina, weil das war ein, wenn mir alles täuscht, ein 5-Star.
Forster, aber Top 100.
Aber das war schon ein, die gehen normalerweise woanders hin und nicht zu North Carolina, und da hat man eben einiges aufgebaut in den letzten Jahren. Genau, Freshman All-American 2019. War, wie gesagt, ein hoher Recruit, hat viel gespielt bei North Carolina. Und hat sich dann entsprechend angemeldet, ist über seine Karriere knapp 64% Passer, über 10.000 Yards, 9,2 Yards pro Versuch, 92 Touchdowns, 23 Interceptions. Und was bei ihm halt auch noch wichtig ist, 17 Rushing Touchdowns, die er erlaufen hat, und hat auch 2 Touchdown-Pässe gefangen. Phil Longo Offense. Bei mir, ohne Mist, das ist eine der ersten Notizen, die steht. Ich bin ein Tape in diesem Spieler drin, und ich hasse diese Offense schon wieder. Da ist die letzte, ich meine, du hast letztes Jahr auch einige Spiele gesehen, aber letztes Jahr hatten wir 2 Receiver und 2 Running Backs, und ja, das ist irgendwie nicht besonders schön gewesen. Sehr viel als Runner eingesetzt, wenig Downfield-Würfe. Sam Howell, 3,8 bei mir, was finde ich gut? Der Arm ist gut genug, ich mag grundsätzlich seinen Release, hat aktive Füße, ist ein sehr schneller Runner, grundsätzliche Präzision ist vorhanden, nimmt gute Running Lanes, kann sliden, auch wenn er das nicht immer macht, kann Kontakt absorbieren als Läufer, und ich habe mir halt aufgeschrieben, dass du diese Fähigkeit auf jeden Fall in der NFL nutzen wirst müssen, weil du sonst dein Potenzial nicht ausschöpfst. Hat keine Angst, gehittet zu werden. Das kann was Gutes und was nicht so Gutes sein, je nachdem, wen er halt in der NFL gegenübersteht. Hatte einige schöne Downfield-Würfe, gerade auch gegen Notre Dame und Pittsburgh. Trifft weit offene Spieler Downfield, hat gute Spot-Throws drin, ne? Deswegen sehe ich da ein gewisses Potenzial. Kann den Ball wegwerfen. Und wie gesagt, die Wide Receiver hatten meiner Meinung nach dem, was ich gesehen habe, größere Separation-Probleme, gerade Downfield. Und das Scheme ist halt auch jetzt nicht, sag ich mal, gehört jetzt nicht zu den variabelsten in College Football. Das war jetzt die diplomatische Version. Negativ. Meiner Meinung nach eine leichte Regression im letzten College-Jahr. Größe 6-0 merkt man auch. Nimmt viel zu viele Hits. Deswegen der Logan Thomas Gedächtnis Award geht dieses Jahr definitiv an Sam Howell. Probleme gegen Druck. Nimmt Rusher nicht immer wahr oder rennt in sie rein. Keine Konstanz, was die Präzision betrifft. Und das ist halt das, was die Grade schlussendlich halt unten hält. In jedem Spiel einen sehr dummen Wurf drin. Passt normalerweise die Wurfgeschwindigkeit nicht an. Genau, ich habe mir halt aufgeschrieben, die Art, wie er spielt, die lädt halt zu Roughing the Passer Strafen ein. Aber ich weiß halt nicht, ob der damit in der NFL überleben kann oder ob der nach 3 Spielen jedes Jahr auf Injured Reserve ist, so, wenn er spielt. Ich glaube schon, dass du eben eine Offense bauen musst, ähnlich wie die Eagles unter Hurts, auch wenn ich die Spieler in dem Sinne nicht vergleichen will, weil das sind schon unterschiedliche Typen. Manchmal den Eindruck, das College Game ist zu schnell für ihn. Er kann den Kopf drehen, kann eine Offense anführen, konstant Read 2 und 3 anspielen, kann Safeties manipulieren. Ich habe da Zweifel dran. Das ist das, was mich neben der Präzision halt ein bisschen zurückhält. Aber es ist schwer zu beurteilen. Und was mich halt genervt hat, war halt so ein bisschen die Jeff Fisher-Problematik, dass er halt bei Third Down Guns gerne mal zu kurz wirft, also short of the sticks, anstatt dann wirklich das First Down zu attackieren. Wie gesagt, Howell ist für mich halt wirklich so ein Backyard-Quarterback, ein Playmaker, ein Baller. Ich weiß nicht, Roman, wie sehr das in die NFL transferiert. Das ist meine Frage und ich bin da mit Sicherheit eher auf der kritischen Seite. Ich habe den auch jetzt kürzlich wieder im Mock-Drafts in der ersten Runde gesehen. Ich sehe es überhaupt nicht. Ich habe eine 3,8 Ende dritter Runde. Und das auch, wie gesagt, nur weil ich mir denke, du kannst ihm eine Offense bauen, dass er starten kann. Aber selbst der Weg ist für mich relativ weit. Jetzt bin ich gespannt, ob du die Abkürzung nimmst, ob er viel kürzer ist oder wo du ihn siehst.
Ich sehe ihn mit einer 2,7 auf meinem Board stehen. Aber ich habe mich mit ihm auch sehr schwer getan, weil also die Offense um ihn herum hat ihn einfach extrem zurückgehalten. Sowohl schematisch als auch seine Anspielstation, das hast du ja angemerkt. Also, ja, seine Receivers waren nicht besonders gut im Fangen von Pässen oder im Freilaufen. Das ist halt auf Tape schon aufgefallen. Aber mir gefällt seine Athletik, mir gefällt die Kraft, die er in seinem Wurfarm hat, mir gefällt, dass er mit Antizipation werfen kann. Mir gefällt eher seine Pressure, also ich sag mal, seine Pressure Awareness sehe ich eher auf der positiven als auch auf der negativen Seite, aber ist jetzt auch noch nicht toll. Auf der anderen Seite, mir gefällt sein Pocket Movement, mir gefällt, dass er, wenn er anfängt zu scramblen, die Augen weiter downfield behält, um offene Wideouts zu finden. Er wählt gute Laufwege als Runner, zeigt eine gute Vision. Und er hängt auch nicht unbedingt an seinem ersten Read fest. Negativ, du hast es angesprochen, für mich der große negative Punkt eben, die Accuracy ist einfach zu inkonstant. Sollte sich allerdings mit besserer Fußarbeit auch verbessern, weil das normalerweise so Hand in Hand geht. Eine gute Fußarbeit beim Wurf bedeutet konstantere Accuracy. Er hat eben gezeigt, dass er enge Fenster treffen kann. Auch wenn ich hin und wieder den Eindruck hatte, dass er davon zu sehr überzeugt ist, dass er enge Fenster treffen kann. Dass er Coverage mit seinem Wurfarm irgendwie schlagen kann. Also ich sehe bei ihm sehr viel Positives mit eben diesem großen Fragezeichen der Accuracy. Natürlich mit 6-0, die Größe ist auch nicht ideal, aber es sollte funktionieren. Zumal mit den 221 Pfund bei seiner Größe ist er jetzt auch nicht schmal gebaut, sag ich mal, sondern er hat schon eine gute Power, er geht eben nicht so leicht zu Boden, wenn er getackelt wird. Mir gefällt auch die Toughness, die er zeigt, wenn er dann eben angegangen wird. ja, sehr viel Positives, Fragezeichen eben die Accuracy, ob er das konstanter hinkriegen kann, aber ich denke, durchaus schon ein Spieler mit eben dem Potenzial, Starting Quarterback in der NFL zu werden. Und deshalb habe ich ihn in der zweiten Hälfte der zweiten Runde mit der 2,7.
Und das ist halt auch letztlich die Konsequenz bei Howell, den letzten Satz, den du gesagt hast, auch wenn ich mich inhaltlich mit ihm schwerer getan habe, ich sehe halt die Möglichkeit, dass er halt wirklich auch startet, dass du ihm halt da einbindest. Und das haben ja auch Koordinatoren gezeigt, wie unterschiedlich die Offenses sein können, dass du halt Spieler bauen kannst. Ich hatte übrigens ein paar Baker Mayfield Vibes.
Ich muss sagen, wenn als Runner hatte ich Tim Tebow Vibes.
Okay.
Einfach eben so diese kompakte, kräftige Statur und die Toughness halt dabei. Also, ja. Er ist offensichtlich ein besserer Thrower als Thibaut das jemals war. Aber wenn er eben den Ball in die Hand genommen hat und ich sag mal schematisch hat das ja auch so ein bisschen von der Offense her gepasst, hat mich das eben schon an, ja, Tim Thibaut erinnert.
Ja, das wird für Josh McDaniels auch eine Umstellung werden als Head Coach von Tim Thibaut zu Derek Carr. Aber gut, er hat in der Zwischenzeit in New England ein paar andere Quarterbacks gehabt. Ja, ziemlich interessant, was da abgelaufen ist und so wie es aussieht, könnt ihr euren Defensive Coordinator behalten. Was auch überraschend ist, und Kellen Moore hat gefühlt überhaupt kein Interview bekommen, ne?
Doch. Ja? Also er hat, also auf jeden Fall die Dolphins haben ihn zweimal interviewt.
Okay.
Die haben auch noch gar nicht ihren Headcoach. Nee, also theoretisch nee. Könnte er in Miami noch landen. Bei den Broncos hatte er ein Interview, ist dann nicht in den finalen Kreis gekommen und die Bears vielleicht auch noch, weiß ich jetzt gerade nicht. Also jetzt, aber auf jeden Fall Denver und Miami. Ach ja, und die Jaguars natürlich
auch. Dolphins und Jaguars sind nur offen.
Nein, die Jaguars sind nicht mehr offen.
Stimmt.
Aber warte mal, die Texans sind das zweite Team, das noch offen ist.
Stimmt. Ach, und New Orleans, ne?
Stimmt, drei Teams noch offen, ja. Die Saints haben auch noch keinen neuen.
Da bin ich sehr drauf gespannt, was man bei den Saints macht. Nachdem Peyton gesagt hat, okay, die Cap-Situation ist jetzt so beschissen, da komme ich jetzt nicht mehr echt raus. Tschüss!
Kein Quarterback, kein Cap-Space. Nee. Ich höre mal auf.
Genau. Und setze mich dann vielleicht irgendwo in ein anderes gemachtes Nest. Wir sagen noch nicht Tschüss, denn wir haben tatsächlich nur einen Spieler, der vermutlich auch aufgrund der Tatsache, dass er halt entsprechend Underclassman ist, jetzt nicht so den massiven Hype gekriegt hat, aber schon immer noch da ist und vermutlich auch einer der ersten drei, will ich fast drauf wetten, ich muss eine Pizza-Prop, die du nicht nehmen wirst, dass Correll einer der ersten drei Quarterbacks ist, der gepickt wird.
Ja, ich würde schon denken, einer der ersten zwei. Also
würde ich auch vermuten.
So ja. Momentan in Draft-Kreisen wird ja schon diskutiert, ob entweder Correll oder Pickett die Nummer 1 sein wird. Also ich will es nicht ausschließen, gerade weil NFL-Teams auf solche Upside-Typen wie Willis stehen oft. Aber ich würde halt schon denken, dass Correll oder Pickett...
Ja.
Beziehungsweise, dass die beiden die ersten beiden vom Board sein werden.
Also ich habe ihn auch hinter Pickett, aber nicht so wahnsinnig viel. Aber für mich auch klar die ersten zwei. Ja, kommt von der Ole Miss, ist ein Junior 6'2", 205, 99er Jahrgang. Ist für mich ein West Coast Movement, a Quarterback mit einem leicht limitierten Arm. Ich habe ihn mit einer 2,3 auf dem Board, also Anfang zweite Runde. Ja, ist für mich, Floor wäre für mich einfach ein Quarterback, der halt eher ein Backup ist, weil Beweglichkeit ist da und grundsätzlich Präzision ist da, aber Tools dann am Ende zu schwach. Und das Ceiling ist ein guter Movement-Quarterback und ein Starter. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Er kann sich bewegen, speziell bis 10 Yards seine Mitspieler auch wirklich gut treffen, alles weitere ist nicht konstant. Arm ist ein bisschen limitiert, ist ein Baller, der keine Angst hat, der sich bewegen kann und gut, bist du mit 6'2 jetzt noch anders, heißt vermutlich nicht mehr. Aber das sind auch nur die Zahlen, das sind noch keine
Also ich würde ihn deshalb als undersized bezeichnen, weil er halt auch nicht besonders kräftig gebaut ist, also
Ja.
in Sachen Muskelmasse.
Und ich glaube auch nicht, dass er mit 6 Zoll reinkommen wird. Das ist noch die andere Ebene.
Ja, das ist auch gut möglich.
Genau, aber er ist lean. Ja. Also er stand mit 205 drin, ich glaube nicht, dass er mit 205 gespielt hat. Aber gut. What do I know? Über seine Karriere einen 67%, 67,5% Passer, 8000 Yards, 9,1 Yard pro Versuch, 57 Touchdowns und 22 Picks hat er geworfen. Knöchelverletzung ist bekannt aus 2021, kommt aus einer RPO Quick Passing Offense mit einigen Quarterback Runs beziehungsweise auch viel Quarterback Movement. Ich mag seine schnelle und kompakte Release. Ist eine klare statistische Verbesserung in seinem Seniorjahr. Mir gefällt grundsätzlich seine Präzision kurz. Die Dropback Steps sind technisch gut. Kann sich aus der Pocket lösen, wenn er unter Druck ist. War ein sehr produktiver Runner auch im College. Hat eine gewisse Toughness, die mir gefällt. Hat hin und wieder schöne tiefe Pässe drin, sorry für mein Englisch. Unter anderem einen gegen Arkansas. Arm reicht vermutlich, viel mehr vermutlich nicht. Schöne Highlight Throws, gerade gegen Mann-Mann-Verteidigung. Auf jeden Fall. Sehr schöne Pump Fakes. Und tatsächlich, und das ist bei ihm eher wirklich eine Sache, die heraussticht für mich, verglichen mit den anderen Quarterbacks der Klasse. Meistens wirklich gute Entscheidungen und sehr selten dumme Würfe. Das ist wirklich die absolute Ausnahme in der Offense. Und jetzt kommen wir zum Negativen. Ist wenig Fußarbeit gefordert. Er ist lean, das hattest du angesprochen. Hat eine tiefe Release und das führt dann dazu, dass er auch viele Bälle runtergeschlagen hat. Das wird in der NFL tendenziell eher nicht besser werden. Tief hängen die Pässe manchmal in der Luft. Kann eine Frage der Technik sein. Aber das passiert mir halt zu oft. Vielleicht kann man das korrigieren, weiß ich nicht. Hat deswegen auch keinen absolut Elite-Arm für mich. Ist nicht überragend. Gegendruck reagiert dann meiner Meinung nach zu spät und dann gehen für mich auch die Augen zu schnell runter. Und er läuft dann primär, als dann nochmal zu versuchen, einen Mitspieler per Pass zu finden. Das größte Fragezeichen, warum ich ihn halt nicht höher habe, ich bin nicht sold quasi, also ich bin nicht. Er kann mir seine Präzision über 10 Yards nicht verkaufen. Gerade in der Konstanz. Er hat die Würfe drin, ja. Aber das ist das, was mich am meisten davon zurückhält, dem guten Matt Corral eine 1 vom Komma zu geben mit der 2-3. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass das College-Spiel ein bisschen zu schnell ist, aber das ist normal, da muss man sehr vorsichtig sein, weil da hängen so viele Sachen mit drin. Ich habe gesagt, er hat selten dumme Würfe drin, Roman, aber die dummen Würfe, die er drin hat, die sind aber richtig dumm. Also da waren 1-2 Picks, aber Junge. Okay. Jeder trifft mal falsche Entscheidungen. Ich glaube, dass Corral eine Möglichkeit hat, ein Starter zu werden. Ähnlich wie bei Pickett sehe ich ein Stück weit Limitierung. Und ich glaube, der Unterschied ist dann bei den beiden, bei mir halt einfach, dass ich größere Sorgen in der Präzision bei Corral als bei Pickett habe. Trotzdem für mich ziemlich klar der zweitbeste Quarterback im Draft mit einer 2,3. Und ich glaube, du mochtest ihn eigentlich ziemlich, oder?
Ich mag Matt Corral, ja, durchaus. Bei dieser Diskussion darum, wer der erste Quarterback sein sollte, ob es jetzt Corral oder Pickett ist, habe ich einfach mal so den Ausweg durch die Hintertür gewählt. Ich habe Corral eine 1,8 gegeben, also genau die gleiche Grade wie Pickett, weil ich tatsächlich nicht wirklich zu der Entscheidung kommen konnte, wer von den beiden mir besser gefällt. Also es sind offensichtlich unterschiedliche Typen. Corral ist halt ein Baller, ist ein Sandlot-Quarterback, ein Improvisator. Mir gefällt seine Athletik, seine Quickness, seine schnelle Release. Er kann den Armwinkel beim Wurf je nach Situation sehr gut anpassen. Er hängt nicht am ersten Read fest, sondern geht durch seine Progressions. Zeigt eine sehr gute Accuracy bei kurzen und mittleren Würfen. Bei langen Würfen, du hast es angesprochen, bekommt er seine Probleme, allerdings er wirft effektiv ohne Fußarbeit, wo ich mir dann eben entsprechend denke, mit vernünftigem Coaching kann man da mit Sicherheit noch einiges rausholen. Er kann sehr enge Fenster treffen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, was ich, keine Ahnung, ob ich das jemals bei einem Quarterbacker aufgeschrieben habe, dass er ein guter Schauspieler ist, ist sehr überzeugend bei Fake Hair, also bei Play Action, bei angetäuschten Handoffs, bei Pump Fakes. Er hat immer wieder Safeties ausgeguckt, ist eben auch als Runner gefährlich, eben mit seiner Athletik, seiner Quickness. Er kann mit Antizipation werfen, unter Druck trifft er in der Regel auch schnelle und gute Entscheidungen. Negativ habe ich bei mir stehen, du hast es angesprochen, er versucht zu oft Dinge zu erzwingen, auch wenn es überhaupt nicht nötig ist, Dinge zu erzwingen, sondern man einfach auch mal den Ball in Seiten auswerfen könnte. Das sind dann eben seine sehr dummen Würfe, die er dann immer mal wieder macht. Pressure Awareness ist bei ihm zu oft nicht da, beziehungsweise zu spät erst da, dass er den Druck wahrnimmt und dann hält er eben den Ball zu lange fest. Seine Release ist gerne etwas zu niedrig, ich meine, das hattest du auch angesprochen. Und eben die Fußarbeit, die bei ihm man fast schon von Grund auf aufbauen muss, was die Wurfbewegung eben angeht. Aber Matt Corral ist ein Quarterback, der unglaublich viel Spaß macht auf Tape. Ja. Und ich denke eben auch, dass er in der NFL Erfolg haben kann und dass er ein Starter sein kann. Aber bei seinen Fragezeichen, die er eben hat, ja, erste Runde für mich, aber eben erst späte erste Runde mit der 1,8.
Ja, spannend. Um es tatsächlich nochmal kurz zusammenzufassen. Für uns ist beide klar, dass wir Pickett und Corral als die ersten beiden Quarterbacks haben. Ich habe Pickett ein bisschen, also minimal höher als du und dafür hast du Corral ein kleines Stückchen weit über mir. Ich sehe, du hast Howell ist bei dir knapp vor Willis als QB 3. Das ist mit Sicherheit ein Unterschied. Strong sehe ich besser als du. Dafür hast du Desmond Ridder deutlich. Das ist so der einzige, der so in die Nähe von den zwei Runden geht. Da sind wir 1-8 tatsächlich auseinander, aber ja, ist auch nicht so eine einfache Evaluation gewesen. Zappi haben wir in einer ähnlichen Range, du hast ihn ein bisschen besser.
Zappi ist halt der Backup-Quarterback.
Ja, genau.
Also das, bei Zappi, ich weiß jetzt nicht so, ob ich das so vernünftig rübergebracht habe, also bei Zappi, wenn der sich gut entwickelt, denke ich halt, dass er so ein Bridge-Quarterback unter Umständen sogar sein könnte, halt für ein Team, das irgendwie einen sehr rawen Rookie sich draftet oder dass das notgedrungen keine bessere Option findet. Wie gesagt, so dass das Best-Case-Szenario für Zappi, dass er tatsächlich auch mal starten kann in der NFL. Aber vermutlich eher so in der Mid-to-Upper-Range Backup-Quarterback.
Ja, normalerweise ist, also wir haben in den meisten Jahren, Roman, korrigier mich, über 10 Quarterbacks in der Regel gesprochen.
Ja, bei Quarterbacks haben wir schon, denke ich, auch in den letzten Jahren eher den Strich ein bisschen rigoroser gezogen im Sinne von, wenn das eh nur ein Late-Round-Pick auf unserem Board ist, dann lassen wir ihn weg aus dem Podcast.
Genau.
Aber ich weiß nicht, ob wir jemals nur über 7 gesprochen haben.
Ja, das ist die Frage übrigens, was Case Keenum betrifft. Es gab ja auch durchaus einige Rufe, dass man gesagt hat, bringt den doch am Ende der Saison für die Browns. Genau, also die Klasse ist halt auch eine Tiefe. Derrick King haben wir beide gesehen, ist halt jetzt auch beim Senior Bowl brutal klein reingekommen mit 5-9, hat Wide Receiver Snaps auch genommen.
Ich fand übrigens Shrine Game. Shrine Game, nicht Senior Bowl.
Shrine Game, genau. Ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand ihn höchst interessant. Er ist halt auch ein sehr erfahrener alter Quarterback. Du hast mit Brock Purdy und Jake Cohn zwei, sag mal, Game-Manager-Typen, die ich beide in der 6. Runde habe. die gegebenenfalls auch eine Chance haben, in der Liga zu bleiben. Ja, und Caleb Ellerby, den ich irgendwo in der 7. Runde halt sehe, der auch ein, ja, sag ich mal, ein Playmaker mit Mut, der aber auch nicht den Arm und die Athletik hat. Das ist halt auch das Ding, ist also so, selbst in den späteren Runden fehlt halt so ein bisschen die Upside-Spieler. Insofern keine überragende Klasse. Und ich meine, die Logik wäre ja, und Roman weiß das, ich bin sicherlich kein Ökonom, aber die Frage ist halt, ob der Markt dann diese Quarterbacks hochspielen wird. Und also wie gesagt, ich habe ja auch schon nochmal, Freak Mock Drafts findet man überall, wenn man sie nur sucht. Anders, ich würde es, glaube ich, kritisieren, wenn Pickett und Correll nicht in irgendeiner Reihenfolge 1 und 2 gehen würden. Ich würde einen First Rounder für Howell, also ich glaube, ich würde einen First Rounder für alle anderen wäschen. Also Malik Willis noch mit, okay, ich sehe, was ihr seht, und offensichtlich hat er die Interviews perfekt absolviert. Ansonsten, Roman, wird's dünn. Also für alle, die Quarterbacks brauchen, würde ich sagen, sei dankbar, wenn du dieses Jahr ein Free Agent in der NFL bist.
Ja, oder wenn du Aaron Rodgers oder Russell Wilson oder Deshaun Watson bist.
Ja, Hashtag Leverage. Ansonsten würde ich fast vorschlagen, machen wir den hier zu. Wie gesagt, also den Podcast, gerne Feedback. Folgt uns gerne, wobei ich vermute, dass die meistens eh tun, auf Twitter, @chrishundwasser@maschemist_. Und wie gesagt, Fragen, Rückmeldungen gerne dann über Twitter nehmen wir dann auf. Und ja, wir gehen nächste Woche in Richtung Defense, würde ich mal sagen.
Ja, was heißt, würdest du sagen? Wir haben uns schon abgesprochen.
Tatsache.
Edge Rushers werden wir im nächsten Podcast besprechen. Also 4-3 Defensive Ends, 3-4 Outside Linebackers. Darauf dürft ihr euch dann schon freuen. Vielen Dank, dass ihr hier reingeschaltet habt, dass ihr euch unseren Podcast angehört habt. Und bis zum nächsten Mal.